Ja, wunderbar ist es, in Gottes Gegenwart zu sein. Herr, ich danke dir auch noch einmal von Herzen, ja, dass du uns schon begegnet bist, denn du wohnst im Lobpreis deines Volkes. Danke, dass wir dich ansehen dürfen und ich bitte darum, dass du mir jetzt auch hilfst, die richtigen Worte zu haben und in der rechten Weise von dir und von deinem Wirken zu sprechen. Amen. Es gibt mehr, sagt uns Pfingsten. Und ich möchte über den Hidden Champion sprechen, über den verborgenen Helden, von dem man irgendwie gar nicht so viel liest, gar nicht so viele Predigten hört, finde ich, und der aber im Leben eines Gläubigen alles ausmacht. Wie kommt es denn, dass ein Petrus, der wenige Tage zuvor sich vor einer Magd fürchtete, vor tausenden gebildeten Menschen, wesentlich gebildeteren als er selbst, mutig spricht. Er hatte kurz zuvor bei der Kreuzigung, kurz vorher, Jesus verleugnet und gesagt, ich kenne ihn nicht. Wie kann Stephanus, der gerade gesteinigt wird, sagen, rechne ihn diese Sünde nicht an und strahlend in den Tod gehen? Wie kommt es, dass Paulus voller Zuversicht nach Rom geht, obwohl er weiß und seine Glaubensgeschwister es ihm gesagt haben, aber er auch selbst weiß, dass dort Verfolgung auf ihn wartet und er intensiv gewarnt wird, nicht zu gehen? Wie können diese Menschen, die einfach und eher ungebildet waren, wie Berufe hatten wie Fischer am See Genezareth, die nicht zur Elite des Landes gehörten, im Gegenteil eher herabschätzig behandelt wurden. Wie kann es sein, dass sie so mutig ihren Glauben bekennen und das vor Machthabern, in Palästen nachher stehen und das Wichtigste auch in treffende Worte packen, nämlich was Jesus getan hat und welche Rolle die Juden darin spielten und warum sie sich zu Jesus bekennen. Wie kann das passieren, dass solche einfachen Menschen in solchen Situationen mutig in sich da reinbegeben und dann auch noch voller Freude in Ketten, beispielsweise der Petrus im Gefängnis ist und so weiter. Ihr kennt die Geschichten, die in der Apostelgeschichte stehen. Wie kommt das? Es gibt einfache Menschen, die wissen, welchen Weg sie gehen sollen. Auch zum Beispiel von Schlangen gebissen wurden sie, ohne daran zu sterben. Sie sagten dem Gelähmten, steh auf und er steht auf, Predigten wurden inspiriert gehalten, Briefe wurden geschrieben, so inspiriert vom Heiligen Geist, dass sie jetzt, Jahrtausend später, noch Bestseller sind auf der ganzen Welt. Es gibt ein Geheimnis, was eigentlich gar kein Geheimnis ist, denn wir haben dafür sogar zwei Feiertage in Deutschland, Pfingstsonntag und Pfingstmontag. Aber Satan ist es irgendwie gelungen, das Geheimnis auf verschiedenste Arten unter Verschluss zu halten, zu diskreditieren oder uns so zu beschäftigen mit allem Möglichen, dass wir als Gläubige uns damit überhaupt nicht beschäftigen. Das Geheimnis besteht in Pfingsten, im Warten auf den Heiligen Geist, im Ausrüsten lassen durch Gottes Kraft, die uns gegeben ist, um Zeugen zu sein in unserem Umfeld und sogar bis an die Enden der Erde. Wollen wir heute Morgen ein bisschen was von diesem Geheimnis entdecken? Sehr gut. Sehen wir uns nach einer intensiven Begegnung mit Gott oder sind wir zufrieden mit unserem Larifari-gemütlichen Christentum, wo es uns hier gerade auch in Deutschland ja so gut geht? Also ich sag's mal, wenn wir uns das anschauen, was ich auch vorhin erwähnt habe, es kann schon gefährlich sein, sich mit Gottes Kraft ausrüsten zu lassen, denn er bringt uns dann auch in Situationen, wo wir diese Kraft brauchen. Nichtsdestotrotz, mit dem langweiligen Leben ist es vorbei. Lasst uns mal lesen, was geschehen ist. Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 18. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die ganze Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht all die, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, die wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa, Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch übergetretene Juden, Kreter und Araber. Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Petrus aber stand auf mit den 11 Aposteln, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund, hört auf meine Worte, denn die hier sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist gerade mal 9 Uhr morgens, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich meinen Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Und eure jungen Männer werden Erscheinungen sehen. Und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Was damals durch den Propheten Joel angekündigt war, dass Gottes Geist auf alle Menschen ausgegossen wird, erfüllte sich an Pfingsten sichtbar. Das Besondere ist jetzt hier, der Geist Gottes fällt nicht mehr an einzelne Personen. Vor Pfingsten im Alten Testament, was wir lesen, war es so, dass der Heilige Geist zu bestimmten Zwecken auf bestimmte Menschen fiel. Das war schon beim Bau der Stiftshütte so, dass da Menschen besonders begabt waren, beispielsweise Kunstwerke für den Tempel zu gestalten. Oder dass Könige, Priester, Propheten gesalbt waren und ausgerüstet waren für ihre Aufgaben. Aber hier fällt der Geist Gottes nicht punktuell auf Einzelne, sondern auf alle. Auf Männer, Frauen, Kinder, Jugendliche, Senioren, Gebildete, Ungebildete, auf alle, die da waren. Und wie geschah das? Interessant, in Form von Feuer. Genau wie damals, als Gott zum ersten Mal seinen Wohnort unter Menschen bezog. Wisst ihr, wann das war? Es fiel schon einmal Feuer vom Himmel, und zwar bei der Einweihung der Stiftshütte und auch in der Einweihung des ersten Tempels. Das Feuer zeigte, dass Gott das Opfer und den Ort angenommen hatte. Das war eine erstmalige Annahme. Genau das passiert an Pfingsten wieder. Und zwar nicht auf ein Zelt wie die Stiftshütte oder auf ein Gebäude, sondern auf Menschen. Und damit wird klar, was auch so oft in der Bibel steht, wir Menschen sind Gottes Tempel. Als Gott sich entscheidet und entschied, unter den Menschen zu wohnen, bestätigte er die Annahme des Wohnortes mit Feuer. Wir schauen uns mal an, was bei der Einweihung der Stiftshütte geschah. Da fiel nämlich Feuer vom Himmel und Feuer ging vom Herrn aus und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Als das ganze Volk es sah, da jauchzten sie und fielen auf ihr Angesicht. Feuer ging vom Herrn aus bei der Einweihung der Stiftshütte. Das war, Mose wurde beauftragt, die Stiftshütte zu bauen. Es war ein Ort, wo Gottes Gegenwart war, wo Gott selbst wohnte. Und Gott bestätigte das, indem Feuer vom Himmel fiel. Dann lesen wir 2. Chronik 7, Vers 1. Bei der Einweihung des ersten Tempels unter Salomo, Als Salomo zu Ende gebetet hatte, da fuhr das Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Als Salomo zu Ende gebetet hatte, zeigte sich, bestätigte Gott diesen Bau, bestätigte Gott, dass er darin wohnt, bevor seine Herrlichkeit das Haus erfüllte, fuhr das Feuer herab. Und dann beim Pfingstereignis, Feuerzungen, etwas wie Feuer auf jeden Einzelnen. Apostelgeschichte 2, Vers 3. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Ist das nicht großartig? Und das erklärt auch, warum nicht jedes Mal, wenn der Heilige Geist fällt, Feuer vom Himmel fällt. Weil das war bei der erstmaligen Einweihung des Tempels und bei der erstmaligen Einweihung der Stiftshütte. Jetzt ist es schon bestätigt. Gott hat schon gezeigt, ich wohne jetzt in den Gläubigen. Es wurde nochmal ein Tempel nachher eingeweiht, da fiel kein Feuer unter Herodes. Dann vielfache Feuerzungen. Einzelne Gemeindemitglieder gemeinsam bilden das Haus, den Tempel. Nicht ein Feuer auf eine Person, sondern ein Feuer zerteilt auf alle, die da sind. Vor Pfingsten wurde der Heilige Geist für besondere Aufgaben an Propheten verliehen und so weiter, an Einzelne. Jetzt an alle. Ich habe mich als Jugendliche taufen lassen. Ich glaube, ich war so 16. Nach meiner Taufe wurde für mich, wie für alle anderen Täuflinge auch, um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist gebetet. Und mir ging es so, ich habe zunächst nichts gespürt. Und dann später aber in der Reflexion habe ich gemerkt, dass, ich weiß es noch genau, dass wir haben gefeiert, es war im Rahmen einer, ich glaube, es war eine Pfingstkonferenz oder irgend sowas, also es war auf jeden Fall ganz viele Menschen da und es war in der Nahe, hier in Bad Kreuznach, ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir hinterher gefeiert bei meinen Großeltern, da im Hof waren ganz viele Bierzeltgarnituren aufgestellt. Und ich weiß noch genau, dass ich den ganzen Tag mich gefühlt habe wie auf Wolke 7. Oder wie man heute sagen würde wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man auf Drogen ist, aber so irgendwie war das. Frieden, Weite, Freude, Gelassenheit. Ich meine, das ist vielleicht das, wovon es in Apostelgeschichte 2, Vers 13 heißt, sie sind voll süßen Weins. Nein, sind sie nicht. Sie sind voll Heiligen Geistes. Pfingsten ist der Moment, in dem Gott nicht mehr in einen Ort aus Stein und Zelt geht, sondern in uns Menschen. Wir sind sein Tempel. Und jetzt lasst uns mal diesen Tempel ein bisschen genauer anschauen. Es heißt ja, oder wisst ihr nicht, in 1. Korinther 6, Vers 19, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Wisst ihr nicht, dass euer Tempel des Heiligen Geistes in euch ist? Wenn die Bibel sagt, dass wir Gottes Tempel sind, dann dürfen wir fragen, wie ist dieser Tempel denn aufgebaut? Was bedeutet das für unser geistliches Leben? Die Bibel beschreibt die Stiftshütte, das mobile Heiligtum Israels, sehr detailliert und später übernimmt der Salomo-Tempel die gleiche Grundstruktur. Es gibt einen Vorhof. Das ist dieses Große, was ihr hier auf dem Bild seht. Das ist der Ort der Begegnung für das Volk. Kommt in sein Tor mit dankbarem Herzen, heißt es zum Beispiel in den Psalmen, geht da rein, dankt Gott. Dann heißt es, Symbol für Vergebung und Hingabe ist der Brandopferaltar. Ihr seht den, wo der Rauch im Vorhof aufsteigt. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Also wir geben uns selbst hin an Gott. Dann, das ist das, was wir zum Beispiel heute Morgen gemacht haben im Lobpreis. Wir haben gesungen, dein Haus ist voll Freude und Licht. Es ist so schön hier in deiner Gegenwart. Dann haben wir gesungen, wir geben uns dir hin, unser Leben soll dir gehören. Dann steht hier auch ein Reinigungsbecken, es ist ein Symbol für die Reinigung und auch für die Taufe. Und in Jakobus 4, Vers 8 heißt es, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Im Vorhof beginnt hier Buße und Hingabe und es beginnen erste Schritte des Lobpreises. Hier betrittst du den inneren Tempel. Das heißt, wenn wir jetzt uns bewusst werden, dass wir Gottes Tempel sind, dann sind erste Schritte, die wir gehen in die Gegenwart Gottes, diese Schritte, dass wir mit Lobpreis kommen, dass wir unser Leben hingeben, dass wir uns reinigen lassen. Und ich finde es auch interessant, dass wir als Gemeinde in den letzten Wochen diese Schritte so intensiv gegangen sind, auch der Buße und der Hingabe. Wenn wir dann weitergehen, was wir dürfen als Christen und Gläubige, die den Heiligen Geist in uns haben. Früher durften nur die Priester ins Heiligtum, heute dürfen auch wir weitergehen. Da ist der Leuchter, das Symbol für das Licht Christi. Johannes 8, Vers 12, Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Dieser Leuchter. Ich bin da im Heiligtum. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist ein Ort, wo wir Jesus anschauen, wo wir ihm begegnen, wo wir uns von seinem Licht bescheinen lassen. Dann gibt es da den Schaubrottisch im Heiligtum. Ein Bild für das Wort Gottes. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Ich bin das Brot des Lebens. Jesus sagt das von sich. Wieder ein Bild für Jesus. Sowohl der Leuchter als auch das Brot, was hier ist. Und auch, wenn wir zum Beispiel an an Johannes 1 denken, Jesus ist das Wort. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott. Jesus ist das, dieser Schaubrottisch, das Wort Gottes, die geistliche Nahrung. Und im Heiligtum außerdem noch der Räucheraltar. Ihr seht, da ist nochmal ein Altar, da wird aber nur Räucherwerk verbrannt. Und das ist ein Symbol für Gebet und Anbetung. Wir kennen das auch aus der katholischen Kirche mit dem Weihrauch. Das ist so was Ähnliches, solche Mischungen. Und das steht für Gebet und Anbetung. Ich lese Offenbarung 5, Vers 8 bis 9. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Ein Blick in die Ewigkeit, in den Himmel. Sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Dieser Räucheraltar ist ein Symbol für Gebet und Anbetung. Weihrauch steigt auf. Man singt das auch in manchen Liedern. Unser Lobpreis sei dir ein Wohlgeruch, wenn wir vor dich treten. Unser Lobpreis, unsere Anbetung sei dir ein Wohlgeruch. Und interessant auch, das steht direkt vor dem Zutritt zum Allerheiligsten. Und das Allerheiligste, wenn da einmal im Jahr aufgemacht wurde, dann strömte von diesem Wohlgeruch dort hinein. Im Heiligtum wächst Tiefe. Gottes Wort wird lebendig. Licht fällt auf unsere Wege. Und wir kommen in Anbetung und wir kommen auch in eine intime Anbetung. Im Vorhof war das ganze Volk, da ist richtig viel los, da ist Lobpreis, da ist wie am Sonntagmorgen hier in der ersten Zeit. Im Heiligtum, da ist es ruhiger, da ist nicht so viel. Da ist Bibellesen, da ist Gebet, da ist Anbetung. So, und dann gehen wir noch weiter. Wir haben Zutritt zum Allerheiligsten. Ich habe ein Bild mitgebracht, was in Israel bei der Nachbildung der Stiftshütte gemacht wurde. Da sieht man, dass jetzt das Vordere ist das Heiligtum und das Hintere, wo der Priester drin steht, ist das Allerheiligste. Da ist ein Vorhang, der ist geöffnet Wir dürfen hinzutreten. Durch Jesu Tod am Kreuz haben wir Zutritt und Zugang zum Allerheiligsten. Ich möchte aber Folgendes sagen. Ich habe manchmal den Eindruck, die wir uns der Gegenwart Gottes vielleicht besonders bewusst sind, könnte ja sein, denken, wir kommen so husch die Busch vor den Gnadenthron und in das Allerheiligste. Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Ja, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten. Wir dürfen hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen. Aber wir haben auch einen Weg zu gehen. Wir haben einen Weg zu gehen, der Anbetung heißt, der Lobpreis heißt, der Reinigung heißt. Und je tiefer wir in die Gegenwart Gottes kommen möchten, desto intensiver sollten wir den Weg gehen. Naht euch zu Gott und er naht sich zu euch, heißt es. Das heißt, es gibt verschiedene Ebenen der Nähe Gottes. Und in das Allerheiligste, da sollten wir mit Respekt und mit gereinigt hineingehen. Und das ist auch, wenn wir das machen, dann merken wir auch, wenn wir uns Zeit nehmen in Gottes Gegenwart, dann spüren wir auch, dass das möglich ist. Wenn wir eine Zeit der Buße haben, wenn wir um Vergebung gebeten haben, wenn wir merken, wissen, wir sind dankbaren Herzen, kommen wir vor Gott, dann können wir ganz anders in Gottes Gegenwart verweilen, als wenn wir einfach husch am Sonntagmorgen in den Gottesdienst gerannt kommen, auf den letzten Drücker und hier stehen und uns die ganze Woche überhaupt nicht weder mit Gottes Wort noch mit seinem Licht noch mit sonst was beschäftigt haben. Versteht ihr? In der Bundeslade war früher nur dem hohen das Allerheiligste nur dem hohen Priester einmal im Jahr vorbehalten. Heute steht es uns täglich 24/7 offen. Gottes unmittelbare Gegenwart, die sich lagerte über der Bundeslade auf dem Gnadenthron der Begegnung zwischen Mensch und Gott. Hebräer 10 möchte ich noch lesen, Verse 19 bis 22. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Hier kommen wir hinein mit wahrhaftigem Herzen, die Herzen besprengt, den Leib gewaschen mit Wasser. Wir leben in einer Kultur der Effizienz, auch geistlich. Ein Bibelvers auf dem Handy, ein kurzes Gebet zwischendurch. Aber das Allerheiligste begegnet man nicht im Vorbeigehen. Das braucht Zeit und Tiefe und Hingabe. Und ich will es auch mit der Ehe vergleichen, so wie da auch nicht jeden Tag die Beziehung gleich intensiv ist, weil man vielleicht am Arbeiten ist und beschäftigt ist, gibt es doch Zeiten, wo man sich sehr nah ist und es gibt Zeiten, wo man sehr beschäftigt ist mit sich selbst. Und Nähe und Vertrautheit entsteht und geschieht in der intensiven, engen Hingabe und Beziehung. Und im Allerheiligsten, da ist keine Aktion. Da ist nichts zu tun. Da ist nicht Bibel zu lesen, das ist alles schon vorher geschehen im Heiligtum. Im Allerheiligsten, da ist einfach nur die Gegenwart Gottes. Und das heißt für mich auch, manchmal, wenn wir diesen ganzen Weg gegangen sind, ich persönlich habe das ja schon mal gesagt, habe auch entdeckt, eine Kraft Gottes Gegenwart im Schweigen vor Gott. Dieses, was wir auch heute Morgen gehört haben, den Jesus anschauen, das Werk Jesu betrachten, den Gnadenthron betrachten, das, was Jesus für uns getan hat, dieser Gnadenthron, da wird das Blut Jesu, das Blut von Opfertieren wird darauf gesprengt. Und das ist so, das Blut Jesu ist auf diesem Gnadenthron. Dadurch ist der Zugang zwischen Also das Gesetz, was in der Bundesrepublik, man könnte natürlich da tiefer reingehen in den Tempel, mache ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, dieses Blut Jesu hat uns gereinigt von unserer Schuld. Das Gesetz gilt nicht. Wir können hinzutreten zu Gott. Wir können seine Gegenwart direkt haben. Wir haben diesen Zutritt. Und was wir machen können, indem wir das tun, ist einfach ihn anschauen, ihn betrachten, sein Werk preisen, an diesen Gnadenthron, Thron der Gnade, dahin gehen, ihn anschauen und diese Gegenwart Gottes genießen. Hier wohnt die Herrlichkeit Gottes, die innerste Kammer der Seele. Auch interessant, Teresa von Avila hat geschrieben von verschiedenen Räumen der Seele und sie schreibt von verschiedenen Kammern. Und ich finde, das ist so treffend, weil wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir haben den Vorhof, wir haben das Heiligtum und wir haben das Allerheiligste. Und das ist sowieso diese innerste Kammer der Seele, wo unser Geist und Gottes Geist ganz eng Gemeinschaft haben. Viele Christen bleiben im Vorhof. Sie singen, hören und bitten und kommen, gehen nicht weiter. Aber Gott ruft uns tiefer. Er ruft uns ins Heiligtum und er ruft uns sogar ins Allerheiligste. Hierhin gelangen wir durch Lobpreis, Reinigung, Wort Gottes, Anbetung und auch im Schweigen. Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Die Frage ist für uns, möchten wir das? Möchten wir diese enge Gemeinschaft mit Gott? Wer ihn sucht, wird ihn finden. Und wer bittet, empfängt. Wo Gott wohnt und wenn er in uns wohnt, verändert sich das Klima unseres Herzens. Der Heilige Geist und die Gegenwart Gottes bringen Friede, Freude, Geduld, Barmherzigkeit. Er ist unser Tröster, Ermutiger, Heiler. Er ist der größte Schatz, den wir haben können. Jesus nennt ihn Parakletos, einen Beistand. Der Heilige Geist, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, wenn wir mit ihm zusammen sind, dann geschieht so vieles. Ich habe beispielsweise erlebt, wie er Traurigkeit in Freude verwandelt hat. Ich kann mich erinnern, dass ich gekniet habe zu Hause und war so beschwert mit Dingen und habe nichts gesagt, sondern habe das einfach Gott hingehalten, habe gesagt, Gott, ich bin jetzt Jesus, ich bin einfach in deiner Gegenwart und ich habe gespürt, wie Jesus mir diese Trauer und den Schmerz nimmt und Freude einziehen lässt. Der Heilige Geist erinnert uns aber auch an seine Worte. Uns fällt was ein, was er uns zugesagt hat. Und er gibt uns Weisheit in Gesprächen. Er mahnt uns auch, wenn wir auf falschem Weg sind. Er ist sein Freund, er ist sein Wegweiser. Er ist die größte Kraftquelle, die es gibt. Und das Schöne ist, dass wenn wir viel Zeit verbringen in Gottes Gegenwart, ganz intensiv, dann strahlt sich das aus auf unseren ganzen Alltag. Und er ist immer da. Also er ist auch so immer da, aber so intensiv ist er dann immer da. Und dann kann ich es auch einfach abrufen. Dann kann ich auch sagen, wenn ich zum Beispiel im Gespräch bin mit jemandem und mir jemand erzählt seine Nöte, dann kann ich sagen, Herr, ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Und dann fällt mir vielleicht ein Bibelvers ein und ich kann dem anderen das zusprechen. Oder eine Idee. Das ist alles der Heilige Geist, der durch uns wirkt. Pfingsten heißt aber nicht, dass der Heilige Geist Wohnung in uns nimmt, nur zum Selbstzweck. Klar, er wünscht sich die Gemeinschaft mit uns. Er hat aber auch das verknüpft mit einer Sendung. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr werdet Kraft empfangen. Also, der Heilige Geist ist vor allen Dingen ein Gott der Kraft. Und jeder, der das schon mal erlebt hat, der weiß, wovon ich spreche. Dass man in schwierigen Situationen, auch wenn man gerade mal wenig Schlaf hatte, Kraft hat. Dass man weiß, was man zu tun hat. ihr werdet meine Zeugen sein, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Dafür haben wir den Heiligen Geist, um seine Zeugen zu sein. Sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis ans Ende der Erde heißt für uns, sowohl in meinem direkten Umfeld, in meiner Nachbarschaft, in meiner Familie, als auch an meinem Arbeitsplatz und vielleicht auch noch darüber hinaus. Später sehen wir in Apostelgeschichte 19, Vers 6, wie wurde der Heilige Geist weitergegeben? Erstmalig fiel er vom Himmel, erstmalig, mit dem Feuer. Und dann heißt es, als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Also Weitergabe war einfach auch durch Handauflegung. Und das ist das, was wir nach der Taufe zum Beispiel praktizieren, was in allen Kirchen praktiziert wird, was wir auch praktizieren nach der Taufe, Handauflegung mit der Bitte um Erfüllung durch den Heiligen Geist. Und ich würde auch mir wünschen, dass wir das auch heute machen, kurz. Es braucht nicht lang sein. Als Paulus hat damals mit Tausenden gesprochen, da konnte er nicht sich ewig Zeit lassen für jeden. Gut, vielleicht waren es auch über Stunden, weiß ich nicht. Aber es kommt nicht auf die Dauer an. Es kommt schon auch auf das Symbol der Handauflegung an. Und dann möchte ich noch was sagen. Interessant ist, dass die Verachteten jetzt in allen möglichen Sprachen ja sprechen. Und was verkünden sie? Die großen Taten Gottes. Und wer hört ihnen zu? Eine internationale Menge. Afrikaner, Asiaten, Araber, Europäer, Menschen aus allen Teilen der bekannten Welt damals, Juden aus der Verbannung, Proselyten, also übergetretene Juden. Interessant ist, dass das Evangelium multikulturell ist. Und was hören sie als erstes? Sie gehören keine politische Botschaft, keine moralisierende Predigt oder sonst was, sondern sie hören einfach den Bericht über das, was mit Jesus geschehen ist, die Taten Gottes. Pfingsten ist der Startschuss der weltweiten Mission. Pfingsten ist der Beginn der Gemeinde. An diesem Tag wurden diejenigen, die glaubten, was Petrus sagte, getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Also man schätzt, dass ungefähr 120 Menschen mindestens zusammen waren in diesem Saal in Jerusalem, in dem Obersaal, wo unten drunter der David begraben war, auf den Petrus auch Bezug nahm in der Predigt. Auch so interessant, wie er inspiriert war in der Predigt. Und 3000 Menschen kamen, haben das mitgekriegt, haben zugehört, kam an dem Tag zur Gemeinde hinzu. Das heißt, wahrscheinlich waren noch viel mehr da. Und 3000 haben geglaubt und haben sich taufen lassen. Die Frage ist an uns, ob wir auch diesen Weg gehen wollen und uns gebrauchen lassen wollen. Ob wir wollen, dass unser Leib wirklich ein Tempel ist, durch den Gottes Herrlichkeit auch andere erreicht. Gott möchte nicht perfekte Menschen, sondern er möchte Menschen, die hingegeben sind und die suchend sind. Die sagen, ich gebe dir mein Leben, ich vertraue mich dir an. Ich möchte, dass du mein Herr bist, dass du über mein Leben bestimmst, dass du Wohnung nimmst in meinem Leben. Und dabei ist ob das vielleicht für den einen oder anderen nochmal aktuell ist. Mein Mann und ich waren jetzt ein paar Tage in Wien. Da haben wir uns die Hofburg angeschaut und Schloss Schönbrunn. Und hier lebte die Sissi, die Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn, Frau von Kaiser Josef Franz I. Und interessant fand ich, die lebte ja in diesem Prunk. Und sie war aber sehr unglücklich und sie versuchte ständig ihr eigenes Leben zu optimieren. Sie kümmerte sich intensiv um ihr Aussehen, um ihre Gesundheit und ihre Fitness. Sie suchte nach Glück in Reisen und Begegnungen und sie fand Depressionen. Je mehr sie suchte nach Glück und nach, ja, dass es ihr gut geht, desto depressiver wurde sie. Und ihr Mann dagegen kniete jeden Morgen nach dem Aufstehen auf dem Gebetshocker. Er sagte von sich, dass er arbeitete bis zum Umfallen, obwohl das ja jetzt vielleicht nicht das Erstrebenswerte ist. Aber er versuchte, ein Leben in Verantwortung vor Gott zu führen. Und es wirkt so, als sei er doch recht glücklich gewesen. Und das finde ich schon interessant. Johannes 12, Vers 25 heißt es, wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Oder wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Die eine wollte leben unbedingt glücklich sein und verlor sich. Und der andere, der gibt sich selbst hin im Dienst und findet Frieden. Und es ist die Einladung, die Gott ausspricht. Gib mir dein Leben und ich werde es erfüllen. Du wirst es gewinnen. Ja, und noch eine kurze Begebenheit, die ich erzählen will von mir. Ich weiß noch, als junge Frau hatte ich Dinge gemacht, die nicht in Ordnung waren. Und ich weiß noch, dass ich darüber Buße getan hatte. Und dann hatten wir hier einen Gottesdienst, wo gebetet wurde um den Heiligen Geist. Es war ein Segnungsgottesdienst mit kurzer Handauflegung. Und ich weiß noch, dass in mir so eine Sehnsucht war. Mir ging es eigentlich nur darum, sind mir meine Sünden vergeben? Bin ich Gottes Kind? Ich möchte dich haben, Jesus. Das war so mein Gedanke. Und dann wurde für mich gebetet und ich weiß auch noch, dass es wieder nicht spektakulär war. Aber ich weiß noch genau, dass ich mit so einer Sicherheit und Freude erfüllt war. Und ich weiß auch noch genau, dass ich danach überhaupt keine Probleme mehr hatte, irgendjemanden von Jesus zu erzählen und zu berichten, was er in meinem Leben getan hat und wie gut er ist. Also das war eine gravierende Veränderung danach. Vielleicht warst du bisher nur im Vorhof. Jesus möchte dir viel mehr schenken. Er möchte eine viel, viel tiefer in dir Wohnung einnehmen. Er will in viel mehr Bereiche deines Lebens eindringen. Möchtest du dich neu erfüllen lassen von Gottes Geist? Das ist die Frage. Wir machen das jetzt so. Es gibt zwei Schritte, um den Heiligen Geist tiefer zu erfahren. Einen Schritt können wir jetzt hier heute Morgen gehen. Das ist der, dass wir anbieten, kurz Handauflegung. Wir wollen ein Spalier bilden mit 4 Personen, hier die Ältesten und ich hier in der Mitte. Da kann man einmal durchgehen, kann sich segnen lassen mit Handauflegung. In der Bitte, das ist auch eine Bitte, die ihr mitbringen könnt, erfülle mich tiefer mit deinem Heiligen Geist. Und das ist unser Gebet währenddessen. Und das zweite ist aber, suche Gottes Gegenwart in der Stille zu Hause. Lies die Bibel, bete und nimm dir Zeit, in diese Gemeinschaft mit Gott zu kommen, dass du spürst, dass Gott immer bei dir ist. Weil das hier ist das eine, aber dass es bleibend ist und dass es sich in deinem Alltag manifestiert, dafür brauchst du die tägliche Begegnung mit Gottes Gegenwart. Ja, wir machen es so, wir hören jetzt ein Lied. Vom Band, denke ich, oder wie auch immer. Auf jeden Fall, wir bilden hier ein Spalier mit 4 Personen. Jeder, der dieses Segnungsgebet in Anspruch nehmen kann, kann da hinkommen. Wir stehen jetzt auf, wir beten erst nochmal gemeinsam, dann starten wir mit diesem Part. Und der zweite Part ist die Einladung, die ihr bitte euch mit nach Hause nehmt. Herr Jesus, ich danke dir für deinen Heiligen Geist, den du uns gegeben hast. Ich danke dir, dass die Tür zum Allerheiligsten in deine Gegenwart offen ist. Ich danke dir, dass du uns als Gläubige angenommen hast, als deinen Tempel, dass du in uns wohnen möchtest. Ich danke dir, dass du damals das bestätigt hast durch das Feuer, das dich teilte. Und ich danke dir, dass du dieses Feuer auch in unserer Gemeinde so fallen lassen möchtest. Auch wenn wir es nicht sehen, auch wenn wir es vielleicht nicht spüren, wünschen wir uns, dass dein Heiliger Geist uns erfüllt. Und ich bete darum, dass jeder, der mit diesem sehnsüchtigen Herzen nach Gemeinschaft und nach Gegenwart und nach Fülle und Kraft von dir kommt, erfüllt wird. Ich danke dir, dass du gesagt hast, wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird geöffnet. Und wer bittet, dem wird gegeben. Und wenn ein Vater schon seinen Kindern das Beste gibt, was er kann, und ein Brot und nicht eine Schlange, so wirst du doch, Herr Jesus Christus, viel, viel mehr uns deinen Geist geben. Und darum bitten wir dich. Amen.